Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast C.P. Kränkler, genannt Paul. Moin, moin.
Moin.
Du bist gebürtige Stuttgarterin, Fotografin, Künstlerin und lebst seit 2010 aus St. Pauli, pendelst aber zwischen Hamburg und New York und hast unter anderem einen Fotokalender über den Elbschlosskeller gemacht. Du bist jetzt gerade wiedergekommen aus New York, hast dort 4 Monate gelebt und deswegen wollen wir heute nicht nur einen Hamburg-Podcast machen, sondern einen kleinen Hamburg-New York-Podcast. 2015, wie gesagt, hast du dort ein Jahr gelebt. Wie kam es dazu? Man geht ja da nicht einfach rüber und lebt dort.
Nein, aber es war ein bisschen ähnlich, war das tatsächlich so. Also ich bin brutal ins kalte Wasser gesprungen. Also eigentlich war es absoluter Wahnsinn, was ich gemacht habe. Ich hatte die Idee, nach New York zu fahren und da als selbstständige Fotografin zu arbeiten. Das war dann schon der ganze Plan. Und der Grund war eigentlich tatsächlich der, dass ich irgendwie an so einem Punkt war beruflich, wo ich dachte, so irgendwie muss das weitergehen. Weitergehen ist der falsche Ausdruck, aber irgendwie brauche ich eine
Veränderung.
Veränderung, ja, genau.
Ja.
Genau, und dann, meine Schwester hat eben 5 Jahre in New York gelebt und ich liebe diese Stadt und ich kenne diese Stadt und habe ich halt wie wahnsinnig gearbeitet, Rücklagen gespart und habe mir ein Journalistenvisum besorgt und bin dann dahin gefahren.
Wie viel Vorbereitung hattest du dafür?
Für New York?
Ja.
Also der Plan stand ein Jahr und dann habe ich 3 Monate, bevor ich geflogen bin, habe ich das Visum beantragt. Genau, und die 6 Monate davor habe ich einfach wie wahnsinnig gearbeitet und da davor hatte ich Diplom gemacht. Und da hatte ich auch wie wahnsinnig gearbeitet.
Ja, und seit 2015 bist du jedes Jahr darüber geflogen für ein paar Monate?
Genau, ja. Also ich habe dann, nachdem ich ein Jahr da gelebt habe, stand ich halt vor der Entscheidung, ob ich da bleibe oder zurückgehe. Und irgendwie konnte ich St. Pauli noch nicht loslassen. Und ich hatte ja, ich habe St. Pauli schon sehr ins Herz geschlossen. Ich hatte dieses Projekt über die Esserhäuser und dann habe ich eine Kids-Porträtserie gemacht. Und ich bin dann mit der Idee eigentlich, über den Elbschlosskeller ein Projekt zu machen, für ein Jahr nach New York gegangen und hatte dort tatsächlich auch meinen Albtraum, dass Daniel, also der Inhaber vom Elbschlosskeller, auf die Idee gekommen ist, den Elbschlosskeller zu renovieren. Und ich komme aus New York zurück und das ist auf einmal so ein sauberer, schicker
so ein
Laden. Ja, ja, und er ist so total stolz drauf und ich nur so, oh nein, was habt ihr getan? Naja, ich bin nach einem Jahr zurück und habe ihn gefragt, so, hey, sollen wir nicht ein ernsthaftes Projekt zusammen machen? Und dann war er sofort Feuer und Flamme und dann habe ich mich da reingestürzt. Aber in New York hat sich einfach wahnsinnig viel Positives für mich ergeben. Also ich hatte ja diesen naiven Plan da als Auftragsfotografin arbeiten zu können und der ist gescheitert, weil nämlich New York mich auf einmal als Künstlerin gesehen hat und das ist irgendwie immer noch so eine Sache, die mich manchmal so staunen lässt, wo ich dachte so, ey, irgendwie wie viele Leute kommen täglich nach New York und denken, sie wollen irgendwie sich da als Künstler etablieren und ich bin mit so ganz kleinen Plänen hin und ja, und jetzt arbeite ich da seit 5 Jahren als Künstlerin und verdiene auch mein ganzes, das allermeiste Geld tatsächlich im künstlerischen Bereich. Eine kleine Galerie, 4 Ausstellungen hatte ich. Und
du kannst dich aber für keine der beiden Städte entscheiden.
Das ist brutal schwer. Nein, ich kann das nicht. Ich bin schon wieder, also weil jetzt halt Corona war halt einfach so ein krasser Einschnitt. Das bringt dann nochmal näher an diese Frage, dass man sich vielleicht eines Tages mal entscheiden sollte.
Also hier musst du dich jetzt nicht entscheiden.
Ja, Gott sei Dank, weil dann würden wir heute nicht fertig werden.
Wir wollen ja tatsächlich vor allen Dingen auch darüber sprechen, wie du die letzten 4 Monate erlebt hast. Also zur Erklärung, du bist quasi an dem Tag, wo wir das hier heute aufnehmen, seit 2 Wochen erst wieder in Hamburg.
Genau.
Und bist darüber gegangen, eigentlich mit der Idee, dort wieder ganz normal zu arbeiten. Aber so normal wurde es nicht. Wir alle kennen vielleicht die Bilder von New York, der sonst so stolze und überquellende Times Square war, auf einmal menschenleer und viele andere Orte auch. Hinzu kamen auch noch die Rassismusdiskussion und die großen Demonstrationen, die Dauerdiskussion um Donald Trump. Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen vertiefen. Ich glaube, das kann man gar nicht in einer abgeschlossenen Zeit. Aber wir wollen da trotzdem mal von dir so ein paar Inneneinsichten irgendwie bekommen. Also, wann bist du darüber gereist?
Ich bin tatsächlich am 7. März angekommen und das ist auch irgendwie, dieses Timing ist einfach auch so absurd, weil irgendwie zwei Tage bevor ich geflogen bin, kam ein Freund von mir an und meinte, jetzt ist es schon in Hamburg. Und ich so, aha. Und kurz davor hatte ich mit einem New Yorker Freund telefoniert und der meinte noch so, ja, mal gucken, wie das mit Corona wird. Dann meinte ich so, hä, wieso? Und dann meinte er so, ja, wegen dass das halt auch irgendwann in New York sein wird. Da habe ich gemeint, ja, stimmt, klar, alles kommt nach New York. Also es ist unmöglich, dass das nicht nach New York kommt. Aber wie das tatsächlich, was für Ausmaße das ausnimmt, hatte keiner von uns vermutet. Genau, also ich bin losgeflogen, hier war der erste Fall, ich bin angekommen und dann war kurz danach dort der erste Fall.
Aber die Reaktionen auf die ersten Fälle sind in beiden Ländern sehr unterschiedlich ausgefallen. Also wir hatten ja hier einen sehr sensiblen Bürgermeister oder haben ihn immer noch mit Dr. Peter Tschentscher, der natürlich auch durch sein Medizinerwissen möglicherweise noch ein bisschen sensibler war. Die Wissenschaftlerin Angela Merkel als Bundeskanzlerin und da drüben halt der Kapitalist Donald Trump.
Ja, ja, Kapitalist, ob das nicht noch sogar eine Verharmlosung ist. Also ich weiß auch nicht. Manchmal frage ich mich, ich glaube irgendwie, der muss massiv einfach ernsthaft psychisch krank sein. Ich glaube, wenn man irgendwann dann mal sterben sollte, man das Gehirn seziert, wird man sich fragen, wie konnte das leben? Das sind keine Synapsen. Und das muss man zu New York also auf jeden Fall sagen, also was gut ist, eigentlich in der ganzen 5 Jahren, wo ich da gelebt habe, habe ich mir überlegt, eigentlich kann man immer so USA so ein bisschen mit Europa vergleichen. Also die einzelnen Staaten sind ja sehr unterschiedlich in der Kultur und unabhängig und genau und am Ende ist dann der Einfluss von dem amerikanischen Präsidenten, ist also von Trump auf New York, ist sehr, sehr gering gewesen. Also der hatte so gut wie keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie in New York mit der Corona-Pandemie umgeht. Genau, also dann Bill de Blasio und Cuomo haben den da sofort in die Grenzen gewiesen. Und dann sieht das nur so von außen aus, als ob wir Hamburg vielleicht besser damit umgegangen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in New York nicht besser damit umgegangen sind.
Erzähl mal, warum?
Ja, weil die New Yorker halt von Grund auf so ein, also die New Yorker sind sehr viel freundlicher im Umgang miteinander. Also sehr, sehr achtsam im
Wir mussten hier erst lernen quasi im Umgang mit dem Virus, dass man
nicht drängelt.
Ja, beispielsweise.
Genau. Dass man an der Kasse nicht drängelt und ja, und dann, also wir hatten Dr. Fauci, ihr hattet Drosten und Dr. Fauci hat uns tatsächlich super gut aus der Krise rausgebracht. Also jetzt, wenn ich im Rückblick drauf schaue und was man eben zu der Verteidigung von New York sagen muss, dass New York tatsächlich einfach überhaupt gar keine Chance hatte, weil New York einfach wahnsinnig groß ist und wahnsinnig dicht ist. Und also die Straßen sind immer voll, die U-Bahnen sind voll, die Leute wohnen in engen Wohnungen, die wohnen nicht alleine, dann ist man ständig im Hochhaus mit dem Aufzug, das ist auch wieder so ein kleiner, enger Raum und alle sind, die New Yorker sind halt super aktiv, also die hängen nicht zu Hause rum, die hängen nicht vorm Fernseher rum, also die gehen Gallery Opening, dann gehen sie ins Restaurant und die ganze Stadt ist einfach in Bewegung und dann ist das eben einmal durchgerauscht, also das hätten selbst
hier. Aber die Stadt war doch trotzdem leer, ne?
Genau, also das einmal durchgerauscht, also diese Welle und dann, ja und dann Dann war
ist alles eingefroren.
Dann war die Stadt leer und dann musste man versuchen, das in den Griff zu kriegen. Genau, aber dann, also das ging halt in so einer Ultra, also so in so einer Art beraubenden Geschwindigkeit, dass ja, wir auch einfach alle unter Schock standen. Ich glaube, das war irgendwie noch nicht mal eine Woche und dann sind plötzlich schon 300 Menschen am Tag gestorben und irgendwann waren es dann plötzlich Tausende und.
Es hat dann ja schon Massenbeerdigungen gegeben und so weiter. Wie hast du das denn für dich so erlebt? Hast du mehr Medien genutzt? Hast du morgens schon Frühstücksfernsehen geguckt? Hast du überhaupt einen Fernseher?
Ja, meine Mitbewohnerin hat einen Fernseher. Also das, was du gerade meintest mit den, wie hast du es gesagt, mit den
Massenbegräbnissen.
Massenbegräbnissen, genau, nicht Massengrab, sondern Massenbegräbnis. Also das war tatsächlich dann der größte Schock gewesen, als meine Mitbewohnerin und ich vor den Nachrichten saß und dann hat Bill de Blasio plötzlich gesagt, also dass man darüber nachdenkt, die Toten jetzt im Central Park zu beerdigen, weil die Friedhöfe voll sind. Genau, und er meinte eben, stand dann auch noch mal in der Zeitung, da meinte er, dass das Bestattungswesen halt einfach komplett zusammengebrochen ist und Menschen keine Möglichkeit mehr haben, wenn sie ihre Angehörigen beerdigen wollen, irgendwie auch überhaupt mal durch die Telefonleitung zu kommen. Ja, und er meinte halt, wir brauchen halt händeringend mehr Bestatter, genauso wie wir mehr Ärzte und Krankenschwester brauchen. Ja. Und das war so, also es war dann zum Glück nicht das Central Park, aber also es war nicht nur diese Massengräberfahrt Island, die haben noch andere Parkanlagen gefunden. Aber das war auf jeden Fall, das war ein Schock. Und ich habe dann auch, es gab dann irgendwann, habe ich dann auch festgestellt, wenn ich die Treppe hochlaufe, dass ich so kurzatmig geworden bin. Und dann dachte ich so, ich so, okay, krank bist du nicht, das ist ja so ein Symptom, aber das war mir irgendwie klar, das ist das nicht. Und dann dachte ich so, komisch, rauche ich zu viel, warum ich, und irgendwie, eigentlich bin ich auch viel sportlicher. Und auf einmal komme ich außer Atem, wenn ich die Treppe hochlaufe, und irgendwann wurde mir plötzlich klar, dass der Schock war. Der ganze Körper stand einfach komplett unter Schock.
Wann hast du das denn so ganz bewusst alles angenommen, dass du wirklich Abläufe geändert hast und möglicherweise nicht mehr essen gegangen bist? Weil so richtige Maßnahmen von städtischer Seite kamen ja erst relativ spät, dass Restaurants und andere Vergnügungseinrichtungen geschlossen wurden.
Genau, also die Maßnahmen haben tatsächlich immer dem Verhalten der Menschen hinterher gehinkt, aber das schiebe ich eher auf das Verantwortungsbewusstsein der New Yorker, dass die einfach super schnell reagiert haben. Ich war mit meiner Mitbewohnerin an ihrem Geburtstag, das war am 10. waren wir essen. Und das war das letzte Mal gewesen. Genau. Und sie ist ja meine Mitbewohnerin. Und Sheila, bei der ich, mein bester Freund, da stelle ich immer mein Fahrrad ab. Und dann habe ich halt bei Sheila, seiner Frau, wollte ich mein Fahrrad abholen. Und ja, Sheila war dann auch tatsächlich die letzte, die ich gesehen habe. Also.
Das heißt, du hast dich auch in persönliche Quarantäne begeben?
Ja, wobei das missverständlich ist. Also das war eben so, dass, also wir haben ultraschnell reagiert und haben unseren Virenschutzschirm aufgebaut, und Caroline und ich haben uns auch gegenseitig ergänzt. Ich packe jetzt gerade die Frage von vorher nochmal in diese Frage. Und wir hatten dann zum Beispiel so eine Virenschutzzone am Eingang, damit so einen kleinen Desinfektionstisch aufgebaut, und alles, was in die Wohnung gekommen ist, wurde erstmal desinfiziert und dann halt 20 Sekunden Hände waschen. Und dann haben wir meistens irgendwie, also ich habe entweder den Schlüssel desinfiziert oder halt einfach ins Waschbecken geschmissen und mit heißem Wasser abgegossen. Und wir haben uns dann gegenseitig auch so gut ergänzt. Jeder hatte andere Ideen. Mir wurde irgendwann klar, Moment, wir waschen die ganze Zeit Hände, und wo geht das hin? Das geht ins Waschbecken. Also habe ich mir angewöhnt, irgendwie dreimal am Tag das Waschbecken mit heißem Wasser auszuleeren. Und wenn wir einkaufen gegangen sind, was wir nur noch alle 2 Wochen gemacht haben oder alle 3 Wochen, weil wir halt uns nicht in geschlossenen Räumen aufhalten wollten, also der komplette Einkauf ist auch erstmal in die Spüle gelandet, und wir haben den halt mit Seife abgewaschen.
Echt?
Ja.
Okay. Gab es denn da auch so eine Toilettenpapierkrise wie hier in Deutschland, oder war es ein typisch deutsches Phänomen? Es gab ja irgendwann Statistiken oder auch Witze, dass ich glaube, in Frankreich Rotwein und Kondome irgendwie ausgingen und hier in Deutschland Toilettenpapier.
Genau, also da mussten meine Mitbewohnerinnen auch nicht total lachen. Ich habe ihr das erzählt, und also bei uns war das so, wir sind relativ schnell auf Wasser umgestiegen. Nicht, weil das Klopapier aus war, sondern weil wir dachten, so, wir haben keinen Bock einkaufen zu gehen, ganz einfach. Und genau, deswegen verstehe ich dieses Klopapierproblem noch nicht mal im Ansatz. Und was halt den Rotwein und die Kondome angeht oder dieses Horten an sich, da hat meine Mitbewohnerin hat dann halt auch nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wir sind New Yorker, wir horten nicht. Wie sollen wir das machen? Wir haben kleine Wohnungen. Wir haben kleine Wohnungen. Also New York, hat keiner die Möglichkeit, irgendwie jetzt noch hier kurz anfangen rumzuhorten.
Vielleicht aber für die Leute, die noch nie in New York waren, auf wie viel Quadratmeter wohnt ihr beiden denn da?
Also meine Wohnung, wo wir zu zweit wohnen, ist kleiner als meine Wohnung. Ich habe hier 47 Quadratmeter. Ich weiß jetzt nicht, wie groß unsere ist. Also auf jeden Fall kleiner, vielleicht 40, 45 oder
aber
so.
Aber es ist tatsächlich auch aus meiner Erfahrung her relativ normal, dass 2 Leute mal das so auch auf 30 Quadratmetern wohnen.
Ja, das ist, also ich
und diese Wohnungen dann $3,000 kosten.
Ich bin super privilegiert, weil mein Zimmer hat irgendwie, glaube ich, 10 Quadratmeter und ein Fenster. Und ich muss aber sagen, wir leben in dieser kleinen Wohnung fantastisch zusammen. Also irgendwie einfach, wir leben großartig zusammen.
Und ihr seid dann auch nicht mehr rausgegangen, quasi. Also immer, also, wenn ihr eure Einkäufe gemacht habt, wart ihr auf diese 35 Quadratmeter.
Nee, die habe ich übernommen. Also weitgehend, also es gab halt so verschiedene Schockmomente. Und einer der Schockmomente war relativ am Anfang, als mir klar wurde, meine Mitbewohnerin hat Asthma. Und meine Mitbewohnerin ist überhaupt einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Wir leben seit 5 Jahren zusammen. Ich habe noch nie mit jemand so lange zusammen gewohnt. Sie ist irgendwie wie eine Schwester für mich. Und wir haben wahnsinnig viel zusammen geteilt. Und dann kam das so plötzlich wie so ein Schlag. Ich so, scheiße. Sie hat Asthma. Und dann dachte ich so, verdammt, also ich will nicht die sein, die das nach Hause bringt. Und dann, also habe ich am Anfang halt brutal aufgepasst wegen meiner Mitbewohnerin und deswegen habe ich auch die Einkäufe übernommen, weil ich dann nicht, also weitgehend, weil ich nicht wollte, dass sie einkaufen geht. Ja, genau, jetzt habe ich irgendwo den Faden verloren.
Du bist dann einkaufen gegangen.
Achso, die Frage war ja,
ob wir... Und ihr seid genau. aber, also habt ihr sie, so Spaziergänge gemacht? Genau, also, das haben wir ja dann hier immer gemacht.
Also sie ist weitgehend zu Hause geblieben. Und ich war super viel unterwegs. Also ich habe dann immer mein, also ich liebe es so oder so, in New York Fahrrad zu fahren. Ich habe dann immer mein Fahrrad genommen und bin einfach durch die Stadt gefahren. Und genau, das Fahrrad war halt einfach perfekt, weil irgendwie man ist raus, man ist in der frischen Luft, man ist in Bewegung, es kommt einem auch keiner zu nahe, automatisch, also das so. Und genau, und das war auch der Moment, ich musste mich ja dann entscheiden, ob ich da bleibe oder zurückgehe. Und dann habe ich so abgewogen und habe dann festgestellt, so, also es ist ja nicht nur Corona, sondern dass ich selbstständige Künstlerin bin. Und also mir war von der ersten Sekunde klar, dass das einfach brutal werden wird, wirtschaftlich. Und dann meine Mitbewohnerin ist in derselben Situation und ich so, ey, ich will das nicht alleine durchstehen, auf gar keinen Fall. Also ich mich beschlossen, da zu bleiben, weil ich Caroline hatte und das waren diese zwei Punkte, ich habe Caroline und ich wusste halt so, wenn das wirklich so hart auf hart kommt, dann kann ich einfach endlos durch die Stadt fahren mit meinem Fahrrad. Und irgendwie macht die Stadt mich an sich einfach so glücklich. Also, und ich hätte jetzt, also ich, das ist jetzt, also ich liebe Hamburg auch, aber so, das Bedürfnis, hier endlos durch die Stadt zu fahren mit meinem Fahrrad, habe ich hier tatsächlich nicht.
Das ist zumeist auch gefährlicher genau. in Hamburg als in New York, muss man sagen. Das glaubt mir selten jemand. Definitiv. Aber definitiv. Es ist weitaus einfacher dort.
Definitiv.
Ja.
Die haben so ein fantastisches System an Fahrradwegen.
Also Fahrrad war so dein Ausgleich.
Genau.
War der Grund, dass du dort geblieben bist, vielleicht aber auch ein künstlerischer, weil du einfach auch diese Idee gesehen hast, menschenleeres New York am Tag zu fotografieren? Oder war das eher rückgelagert?
Also tatsächlich war das so, dass ich habe ja mehrere Fotoprojekte auch in New York. Also ich habe eins über Chinatown, das wollte ich zu Ende machen. Das hat sich dann zerschlagen. Und dann habe ich eine Fotoserie, die nennt sich Quiet New York und das ist eigentlich menschenleeres New York. Und genau, im ersten Moment war das halt so und so, hat mich das mit aller Wucht umgehauen, weil ich gemerkt habe, so scheiße, also meine Projekte sind gerade in diesem Moment gescheitert. Also Chinatown.
Aber Quiet New York, mehr geht ja
genau,
nicht. Ne?
Also, genau, mehr geht ja nicht, aber mein erster Gedanke war, also ich bin jemand, ich will keine Elend fotografieren. Also ich fotografiere eigentlich, fotografiere immer was Positives, also so Elend und also ich bin keine Katastrophenfotografin, ich würde nicht in Kriegsgebiet fliehen und oder.
Ja gut, der eine oder andere dann, würde den Elbschlosskeller vielleicht auch als Kriegsgebiet ansehen.
Vielleicht. Naja, jedenfalls war das mein erster Gedanke, scheiße, ich will keine Katastrophe fotografieren, auf gar keinen Fall will ich das, ich will diese Pandemie nicht fotografieren. Und dann habe ich aber angefangen mit den ersten Bildern, also weil ich dann trotzdem an meiner Architektur-Serie weitergemacht habe. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass die Bilder total großartig werden und voll schön sind und dass die Stadt halt, auch wenn sie am Boden liegt, noch so eine Erhabenheit hat, die einem einfach Kraft gibt. Und New York, und das hat mich dann wieder auch so glücklich gemacht, weil ich dachte so, hey, New York verliert nie seinen Stolz und seine Erhabenheit. Also wie schlimm die Katastrophe auch einfach ist irgendwie.
Ja. Sind da ja auch und, gut geübt. Also auch durch die Börsenabstürze Ende der Nullerjahre, aber vor allen Dingen natürlich auch 9-11. Ne?
Ja, also 9-11, genau. Und dann gibt es ja auch die alltägliche Katastrophenübung. Also die haben ja...
Das reine Überleben.
Das tatsächlich auch. Das trainiert extrem. Und aber so Sachen wie, die haben jeden Winter einen Blizzard. Da bricht alles zusammen. Da gibt es keinen Verkehr mehr. Also da kann keiner mehr fahren. Da ist dann ein Meter Schnee. Also da bricht regelmäßig immer alles zusammen.
Ja, aber mein Eindruck ist ja, dass das maßlos übertrieben wird. Also es ist immer der Jahrhundertsturm und es ist immer der Jahrhundertschnee, der dann da kommt. Und so wild empfinde ich das dann immer gar nicht.
Hast du mal einen Blizzard erlebt?
Ja. Aber das Problem ist ja, der Punkt ist ja, dass New York von der ganzen Infrastruktur her nicht ganz so modern aufgebaut ist. Ne? Also die haben Überland Stromkabel und so weiter. Ja, da bricht dann immer alles gleich zusammen.
Ja, ich muss auch grinden. Also als ich das erste Mal da war, war ich ein bisschen überrumpelt und dachte, das ist das Zentrum der kapitalistischen Welt.
Ich hatte tatsächlich, meinen ersten Blizzard habe ich tatsächlich beim ersten Mal dort erlebt, als ich da war.
Aber das war
im Februar 1993. Ah, okay. Das war eine Riesenkatastrophe für die Stadt und ich habe wirklich gedacht, hä, was ist denn hier los? Wieso bricht hier alles zusammen?
Genau, bei dem Blizzard, den ich erlebt hatte, also ich war da so naiv gewesen und dachte halt auch, ja, die übertreiben alle immer und dann hatte ich so den Plan, ich laufe jetzt zu Trader Joe's, das ist so und der da beim Flatiron Building und dann mache ich so meine Frühstückseinkäufe und dann werde ich das Flatiron im Schneesturm fotografieren. Na gut, und dann bin ich halt so losgelaufen und ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich überhaupt über der Williamsburg Bridge war, was eigentlich 15 Minuten dauert. Und das wurde immer schlimmer. Und da war ich auf der anderen Seite, was halt eine endlose Zeit gedauert hat. Und hat mir eine Freundin mitgeteilt, ab 16 Uhr ist Fahrverbot. Und ich dann so, und dann habe ich festgestellt, das hat ja auch gar nichts mehr offen. Und ich wäre niemals zu Trader Joe's gekommen. Und das Laufen wurde halt immer schwieriger. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, die allerletzte Bahn zu kriegen. Und man konnte aber schon kaum noch die Stufen runtergehen. Hm. Und es kann sein, dass diese Blizzards unterschiedlich sind, aber das war halt tatsächlich so, dass am nächsten Tag mein Fahrrad hat nur noch der Sattel rausgeguckt. Also man kann sich dann eben definitiv einfach nicht mehr fortbewegen. Hm. Und die sind auch unterschiedlich. Also meine Mitbewohnerin meinte mal, sie war an Weihnachten bei einer Freundin und da musste sie 3 Tage bleiben. Weil Blizzard kommt. Also
Wir wollen mal zu unserer ersten Rubrik kommen. Die Lieblinge für dich, Paul. Und zwar, wir machen das diesmal in New York und in Hamburg. Welches ist deine Lieblingsbar?
Meine Lieblingsbar? Also in New York ist das ganz klar die Beauty Bar und in Hamburg ist das die Taverne.
Welches ist deine Lieblingstanzfläche?
Meine Lieblingstanzfläche gibt es in Hamburg leider nicht mehr. Das war die Cobra Bar. Und in New York tanze ich überall, wo mein Freund Ramsey auflegt. Das ist meine Lieblingstanzfläche.
Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Mein Lieblingsrestaurant in Hamburg ist das La Cuchnia, russische Küche, und in New York ist das Chinatown.
Ganz Chinatown ist eine Küche für dich.
Ja. Okay. Nein, das Schöne ist, dass es unterschiedliche Küchen sind, aber genau.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Mein Lieblingsmuseum sind natürlich die Deichtalen, das Museum für Fotografie in Hamburg und das Museum of Modern Art in New York.
Natürlich. Ja. Welches ist deine Lieblingsgrünfläche?
Meine Lieblingsgrünfläche, jetzt bin ich ja schon mit amerikanischen Einschlägen, Planten und Blumen in Hamburg und der Marble Cemetery in New York.
Oh, okay. Was ist denn die Beauty Bar? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Das, was es heißt? Also säuft man sich die Leute schön oder gibt's da noch Beauty-Anwendungen zu den Getränken?
Das ist eine gute Idee, aber die New Yorker muss man sich tatsächlich nicht schön saufen. Die sehen irgendwie immer gut aus, auch wenn sie keinerlei Schönheitsidealen entsprechen. Die haben so diesen Stolz, dass sie einfach immer gut aussehen. Und die Beauty Bar heißt, Beauty Bar war das früher mal so ein Friseursalon gewesen ist und die haben halt die Einrichtung drin gelassen, haben das aber so scherzhaft mit aufgenommen. Also das Heringedeck ist dann nicht ein Schnaps und ein Bier, sondern Bier und einmal Maniküre und dann kann man sich so die Nägel lackieren lassen. Was tolle auch Idee. Von heterosexuellen Männern stark frequentiert ist.
Hast du manchmal auch die Idee, dass Ideen, die du da so mitbekommst in New York, dass das hier auch mal in Hamburg passieren müsste? Manche Sachen kommen ja so rüber und manchmal verstehe ich das dann einfach gar nicht. Irgendwie hört sich das doch auch nach einer vernünftigen Idee für St. Pauli an. Irgendwie.
Ja, eigentlich schon. Ja, das stimmt. Ich glaube, da fällt mir jetzt auf die. Also ich finde, von der Mentalität sollte ein bisschen was hier rüberschwappen. Das würde mich sehr freuen.
Ja. Sag mal, wenn du in New York bist, was fehlt dir am meisten von Hamburg und umgekehrt?
Also von Hamburg die Menschen.
Ja, obwohl die so gramelig
sind. Also die Menschen, die mir nahestehen, an denen mir viel liegt. Und und dann, genau, das war auch noch ein Grund, da zu bleiben bei der Corona-Krise, weil ich festgestellt habe, so alles, was ich liebe, ist gerade überhaupt nicht mehr zugänglich für mich. Also ich kann nicht mehr bei Frank Otto ins Zepari, ins Stadion, also St. Pauli-Spiele, war's dann. Und alternative Hafengeburtstag, so wo die Punker ja so ein bisschen im Windschatten vom großen Hafengeburtstag fahren, das fällt dann auch weg. Und ins Onklauto kann ich auch nicht mehr gehen, in den Elbschlosskeller kann ich mich auch nicht maßlos betrinken und ja.
Mhm. Was haben die beiden Städte denn gemeinsam? Außer, dass sie beide quasi am Meer liegen.
Auch wenn das ist eine große Gemeinsamkeit, weil nämlich das ist über Jahrhunderte eine enge Verbindung gewesen. Also ganz Amerika wurde besiedelt über die Auswandererroute Hamburg-New York. Genau. Und aber konkret zu der Frage, also wenn ich ja vorher so gemein war mit der Mentalität hier mal so ein bisschen was rüberschwappen sollte, ist es am Ende des Tages trotzdem eine Verbindung, dass beide Städte sehr durch Weltoffenheit gekennzeichnet sind. Und ich glaube ja an historische Prägung. Und Hamburg ist einfach über Jahrhunderte weg durch den Hafen immer der Welt zugewandt gewesen. während Berlin ja mit der Mauer eher so eingesperrt war. Ich sag da nichts weiter dazu.
Mhm. So. Du hast den FC St. Pauli gerade schon angesprochen. Hältst du dich da auf dem Laufenden, wenn du in New York bist? Und gehst du dann irgendwo Fußball gucken? Auch wenn die Zeiten natürlich, wenn der FC St. Pauli mittags spielt, morgens um 7 dann irgendwo zu gucken, ist natürlich echt hart. Ne?
Also das eine Jahr, wo ich da gelebt habe, bin ich tatsächlich immer zu den East River Pirates. Das ist so ein Exil-Fan-Supporter-Club. Mhm. Und die haben in der East River Bar unter der Williamsburg Bridge immer zusammen die St. Pauli-Spiele angeschaut. Genau, aber nachdem ich dann, also die 4 Jahre, wo ich gependelt bin, war ich ja dann immer so maximal für 4 Monate da. Und dann hat man einfach so viel, dann ist das immer alles so dicht, dass ich dann... Dann lässt man Hamburg lieber in Hamburg sein und konzentriert sich ganz auf New York.
Kommen wir noch mal zu den, ich sagte jetzt mal, Corona-Wochen in New York zu sprechen. Wie hast du denn den Eindruck, also die New Yorker mussten ja wirklich mit vielen Katastrophen schon umgehen. Und eine der Katastrophen mag ja auch der Präsident sein, der ja nun dort wohnt, also privat zumindest. Ne? Mhm. Sein Amtssitz hat er in Washington. Aber wie ist das Verhältnis der New Yorker zu Trump? Man hat ja doch immer den Eindruck, dass die großen Städte wie Los Angeles und New York eigentlich mit diesem Präsidenten nichts zu tun haben wollen. Und die große Mitte ihn wählt, so reden sich alle raus. Auch meine New Yorker Freunde sagen, wir haben mit dem nichts zu tun. Trotzdem ist er ja nun mal da. Und sie haben es ja auch nicht geschafft, sich abzukoppeln, was die Corona-Maßnahmen angeht. Also
Trump habe ich andere Informationen.
Erzähl, wie war das denn in New York? Aber in New York sind die Zahlen richtig, richtig schlimm, ne?
Genau, aber die Zahlen waren nun deshalb so schrecklich, weil uns das... Einfach, weil das, was ich vorhin meinte, dass wir keine Chance hatten. New York ist zu dicht. Das ist da einmal durchgerauscht. Und dann ist da nicht das Problem, dass Trump möglich hatte, direkten Einfluss zu nehmen. Also ich habe keinerlei direkten Einfluss von Trump wahrgenommen. Das Problem ist eher, dass halt das, was davor schon kaputt war, dann noch offensichtlicher geworden ist. Also dass das, dass die Krankenhäuser zu stark abgebaut wurden. Aber zu Trump und dem ganzen Verhältnis, also das war tatsächlich so, ich bin ja am Election Day nach einem Jahr zurückgeflogen und da war ich noch bei einer Freundin zum Abschied und dann lag so das New York Times Magazine auf dem Tisch und das Cover war halt eine Fratze von Trump und da stand so dick in roten Lettern Loser und ich war mir total erschrocken, hab das umgedreht und gemeint, ey, die Wahl ist noch nicht vorbei. Und dieses Cover war noch 3 Tage aktuell, als er schon Präsident war. Und dann bin ich 2 Monate später zurückgekommen und ganz New York stand einfach, die standen unter Schock. Also das Wort great, das Wort hat man dann erstmal nicht mehr verwendet.
Okay.
So, die Leute haben, genau. Und jetzt mit der, die Leute haben ja hier so ein, das war hier so ein großes Ding, wo Trump meinte, dass, ob man nicht vielleicht Desinfektionsmittel spritzen könnte oder so. Und das war halt so eine Nachricht, wo halt die New Yorker dann, also das ist dann so, also da hat dann keiner mehr was für übrig gehabt, weil alle so schon so abgegessen waren. Also wenn eh schon keiner zugehört hat. Und was ein ganz schöner Verlauf ist, also relativ am Anfang der Corona-Krise kam NPR, National Public Radio, und die haben halt gesagt, sie werden Trump nicht mehr live übertragen. Und das ist einzigartig in der amerikanischen Geschichte, dass ein Radiosender sagt, er überträgt den amerikanischen Präsident nicht mehr. Und jetzt kann man aber sagen, okay, NPR ist ja so Deutschlandfunk, links intellektuell. Und dann kam aber plötzlich Fox News an und das so aller RTL. Also genau die andere Seite, die haben Trump überhaupt erst groß gemacht und die haben Trump mitten in seiner Pressekonferenz einfach ausgeschalten. In der Live-Übertragung im Fernsehen. Ich so, ja, uns reicht's. So, irgendwie, ja. Also.
Kommen wir mal von Trump zu sympathischeren Menschen, nämlich die Fragen der anderen Leute. Hör mal rein.
Hallo, liebe Paul. Hier ist Simone Buchholz. Du hast viel für die St. Pauli-Kirche fotografiert. Wie gläubig bist du?
Also ich habe festgestellt, dass es schwieriger ist, sich in Deutschland als Gläubige denn als homosexuell zu outen. Also ich bin nicht heterosexuell, das ist einfacher zu sagen. Also nicht klassisch heterosexuell. Ich bin tiefgläubig. Genau. Und das war auch der Grund, warum ich in New York geblieben bin, weil ich dachte so, Gott wird auf meiner Seite sein. Das sagt man in Deutschland aber nicht so einfach. In New York ist das, würde einem niemals irgendjemand schief anschauen. Aber hier wird man immer gleich irgendwie so belächelt.
Spannende Thesen, die du hier aufstellst. Aber ich komme jetzt erstmal zum nächsten Fragenden.
Liebe Paul, hier ist Marco Ostwald vom Hamburg 1 Frühcafé. Folgende Frage habe ich an dich. Was ist in Hamburg dein Lieblingsmotiv?
Mein Lieblingsmotiv?
Ja.
Das ist St. Pauli. Ich liebe St. Pauli, weil St. Pauli ist...
Du denkst immer groß, ne?
Ja, man denkt eigentlich, leid, okay, ich kann nicht klein
ist
denken.
Es jetzt nur die Davidwache? Nee, du nimmst gar
nicht den ganzen St. Pauli. Ja, das ist so, das, St. Pauli ist so mein kleines New York in Hamburg.
Ich will nochmal auf deine These zurückkommen, dass es einfacher ist, seine sexuelle Ausrichtung bekannt zu geben, als den Glauben. Ist es, empfindest du das wirklich so?
Ja, definitiv. Ich weiß auch nicht, ich glaube, Sigi hat das selber mal gesagt. Ja.
Sigurd Wilm, der St. Pauli-Pastor, genau, mit dem wir beide ja befreundet sind.
Ja, großartiger Mensch. Ich habe mich auch sehr gefreut, also jetzt, wo ich mich ja geoutet habe, als er mir mal geschrieben hat, dass er jeden Mittag um 12 für uns betet. Und das hat mir unglaublich viel bedeutet. Auch dieses für uns, also nicht nur für mich.
Du meinst geoutet, weil du so gläubig bist. Das hast du ihm auch vorher nicht gesagt.
Er weiß das tatsächlich.
Okay.
Ja,
genau. Und gehst du dann in New York auch in die Kirche?
Dann habe ich immer noch nicht geschafft, unglaublich. Ich bin ja auch nicht so der Kirchgänger. Ich kann Sachen nur richtig machen und nicht halb und so. Ich fahre dann immer ein paar Tage in ein Kloster und dann nehme ich viermal am Tag an den Stundengebeten von einem Mönchen da und das ist halt viel ernsthafteres Beten, weil man halt auch nur betet und nicht so, man hat nicht diesen Frontalgottesdienst, vorne steht der Pastor und hinten die Gemeinde und...
Du bist ja nun ohne den Virus wiedergekommen.
Ja, Gott sei Dank.
Ja. Hat das deinen Glauben noch gefestigt? Also hat dich das bestätigt
das
in
nicht.
Irgendeiner Form?
Also so naiv denke ich nicht. Sondern eher, dass bin da sehr dankbar dafür. Dankbarkeit ist übrigens immer eine gute Sache, ob man jetzt Gott dankbar ist oder dem Leben.
Auf jeden Fall.
Also ich bin unglaublich dankbar, dass mich das in New York eingeholt hat, weil ich meine Mitbewohner an meiner Seite hatte und ohne Caroline wäre ich wäre untergegangen. Und das war meine einzige Chance, meine berufliche Existenz zu retten.
Wie hast du das gemacht in einer Zeit, wo du ja nun aktiv gar nicht fotografiert hast?
Genau, doch habe ich. Also ich habe wie wahnsinnig gearbeitet.
Aber nicht als Auftrag, meine ich. Also nicht Foto gegen Geld, sondern Foto und vielleicht irgendwann mal ein Projekt daraus.
Genau, aber das ist ja generell immer so, wenn man als Künstler arbeitet, dass man irrsinnig viel arbeitet und irgendwann der Moment kommt, wo man dann relativ viel Geld auf einmal verdient. Aber man hat davor irrsinnig viel gearbeitet. Und also Caroline und ich, wir haben auch jeden Abend so zur Uhr geguckt und so, oh Gott, das ist schon 7. Und wir haben fast gestellt, scheiße, ich habe immer noch nicht alles erledigt, was ich alles machen will, weil wir hatten sofort, wie wir dachten, oh geil, Quarantäne, echt, wir haben jetzt so richtig voll Ruhe, um unsere Projekte zu kümmern. Und genau, also ich habe dann auch festgestellt, dass ich die Zeit, in der wir keine Sozialkontakte mehr hatten, auch keine Zeit gehabt hätte für Sozialkontakte.
Du hast ja gerade erzählt, dass du auch schon eine Ausstellung in New York hattest, also dort ja auch arbeitest. Fühlt sich der Erfolg oder die Arbeit dort drüben anders an als hier?
Ja, das ist wie schwarz und weiß. Also man bekommt da unglaublich viel Wertschätzung. Mhm. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt in Hamburg keine Wertschätzung kriegt, aber es ist schon, ist ganz anderes.
Aber ich meine, du bist ja hier schon auch eine Berühmtheit, ne? Also
ja,
durch die Menschen im Elbschlosskeller, das ist ja zumindest in Kunst- und Kulturkreisen ja schon auch eine sehr eindrucksvolle Geschichte gewesen. Hast ja auch schon ein, zwei Sachen in der St. Pauli-Kirche ausgestellt, hast die Esso-Häuser quasi den Ausverkauf von St. Pauli sozusagen dokumentiert, also schon sehr beeindruckende Sachen gemacht. Mhm. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass sich der Erfolg in New York anders anfühlt?
Ja, weil ich einfach dieses, New York, das ist halt, die trinken ja Kunst mit der Muttermilch. Die haben völlig anderes Verständnis für Kunst als die Hamburger.
Mhm.
Also, oder, ja, weil diese, es ist ja keine Stadt so von der Kunst geprägt wie New York. Ich meine, alles, was in der zeitgenössischen Kunst wichtig ist, hat dann irgendwie so Ende letzten Jahrhunderts in New York den Anfang genommen. So Andy Warhol, die Factory und so weiter, Street Art, irgendwie kommt ja alles aus New York. Genau, und deswegen, und sind ja unglaublich viele Menschen auch berühmt geworden. Deswegen ist das denen einfach viel, viel näher. Ich war mal bei einem Typen, der hat echt tatsächlich bei der Renovierung so einen Andy Warhol-Druck gefunden. So, das passiert halt in New York.
Schwupp, Millionär.
Ja, genau. Das passiert halt, weil der da gearbeitet hat und irgendwann mal angefangen hat und dann ging halt mal was verloren oder jemand hat was vergessen, weil, genau. Ja, und hier die Ausstellung, die ich in der St. Pauli-Kirche hatte über den Elbschlosskeller, in New York hätten die, das ganz anders verstanden. Ja, ein bisschen tiefer. Also,
okay. Du hast zwar gesagt, du wolltest...
Die Deutschen konsumieren viel bei so Ausstellungen. Die gehen hin und konsumieren.
Ja.
Genau, und bei da hat man viel mehr das Gefühl, dass sie so verstehen oder so... Ich, tut mir leid, ich kann es nicht in Worte drücken. Ausdrücken,
ja. Kommen wir nochmal auf die leeren Straßen.
Ja.
Ist da was Besonderes entstanden? Du hast ja erst gesagt, du wolltest kein Leid fotografieren, aber hast doch trotzdem tüchtig Quiet New York doch fotografiert.
Ja,
oder?
Also mir kam dann irgendwann der Gedanke, okay, du wirst zwar halt kein Elend und keine Katastrophe fotografieren, aber du hast jetzt Gelegenheit, mal die Orte ohne Menschen zu fotografieren, die du sonst nicht ohne Menschen fotografieren kannst. Und dann habe ich eben festgestellt, dass die Bilder halt keine Katastrophe zeigen, sondern die Erhabenheit. Und mit den leeren Straßen muss man dazu sagen, also wirklich leer waren die ja nie. Es war nur so, man konnte halt tatsächlich darauf warten, dass sie leer werden. Mhm. Und das ist schon krass. Und dann gab es aber Orte wie zum Beispiel Chinatown oder das Financial District, die waren tatsächlich phasenweise komplett ausgestorben. Und dann, also es gab dann immer wieder Momente, zum Beispiel am Anfang vom Lockdown, ich stand am Broadway und plötzlich liegt der Broadway Menschen leer vor mir. Also mir ist echt vor Angst mein Herz stehen geblieben, weil ich dann immer so ein Sensibler bin und immer so ganz groß denke und ich so scheiße. Ich sehe dann sofort die ganze globale Dimension. Also mir ist dann in dem Moment klar, was das bedeutet. Erstens, der leere Broadway steht für alles. Den Zusammenbruch der Wirtschaft, irgendwie die Zehntausende, die gestorben sind und alles.
Ja. Was ist denn das beeindruckendste Foto, was du in der Zeit fotografiert hast? Ist es der Broadway?
Vielleicht ist es tatsächlich mein Lieblingsbild, ja, weil ich das auch noch zur Rush Hour fotografiert habe.
Und hast du denn immer eine Kamera dabei? Ich meine, das ist ja normalerweise dann auch eine ganz schöne Ausstattung, wenn man so dabei hat.
Ja, ich habe so eine schwere Kameraausrüstung. Oh mein Gott, ich bin mit einem Objektiv nach New York gefahren und jetzt habe ich also auf jeden Fall immer mindestens drei mit dabei. Weil ich Architekturfotografin bin, ist das sehr viel, was ich an Ausrüstung habe. Also ich habe drei Festbrennweiten, Tilt und Shift. Mein Stativ ist auch nicht leichter geworden, ist auch schwerer geworden, weil ich da auch wieder aufgerüstet habe. Und ich bin Gott sei Dank Fahrradfahrer und ich habe irgendwie so ein, hier habe ich ein Mountainbike und da habe ich so ein fantastisches Damenrad und ich habe vorne einen großen Fahrradkorb und hinten einen großen Fahrradkorb und da passt immer mein Fotorucksack und mein Stativ rein. Und genau, in der Zeit hatte ich tatsächlich fast immer meine Kamera dabei. Genau. Und so Architekturfotografie muss man sagen, also ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, aber rausgekommen sind, glaube ich, 20 bis 25 Bilder. Weil bei Architekturfotografie, es gibt halt auch diesen magischen Moment, den man abpassen muss, wo das Licht und alles zusammenfällt und genau. Und da braucht man die Geduld und das Gespür und die Passion und ja.
Hast du denn, wie ist denn das, nimmst du einfach, du fährst morgens los und hast immer alles dabei oder fährst du irgendwann auch mal wieder zurück und sagst, da habe ich was gesehen, da fahre ich jetzt hin? Oder lässt du so einen Moment dann auch gehen, weil du sagst, naja, eigentlich wollte ich nur Klopapier kaufen gehen oder was auch immer machen. Ja, heute ist kein Tag zum Fotografieren.
Also wenn ich zu Trader Joe's gefahren bin, habe ich tatsächlich meine Kamera nicht mitgenommen, weil ich meine zwei Fahrradkörbe komplett mit jeweils zwei, also insgesamt vier Tüten voll hatte.
Nur zur Erklärung, Trader Joe's ist quasi Aldi da drüben.
Genau,
also
das ist der kleine Bruder von Aldi. Genau.
Und der ist da nicht an jeder Ecke wie ein Starbucks oder ähnliches, sondern ich glaube, den gibt es dreimal oder so, glaube ich.
Jetzt mittlerweile sind noch mal ein paar aufgepoppt. Ich glaube, es sind fünf in Manhattan. Also ich brauche jetzt, früher habe ich eine halbe Stunde mit dem Fahrrad gebraucht, jetzt brauche ich 15 Minuten mit dem Fahrrad zu Trader Joe's. Genau. Naja, und dann, ich hatte am Anfang tatsächlich den Plan, einfach irgendwie, dann, ich hatte ja so die Vorstellung, dann stundenlang durch die Stadt zu fahren, habe dann festgestellt, dass es dann neue Schwierigkeiten gibt. Zum Beispiel, man hat keine Chance mehr, irgendwo auf die Toilette zu gehen. Also musste man meinen Tag so planen, dass man auf keinen Fall in diese Verlegenheit kommt. Und ich trinke immer sehr viel, also war eine große Umstellung. Und dann ist halt dieser Schock und die brutale Belastung durch die Gesamtsituation. Also ich war körperlich ganz, ganz schön am Ende, vor allem, weil ich dann auch, ich bin ein Gesundheit, also ja, also ich war körperlich phasenweise ziemlich am Ende, deswegen war das immer so zwischen irgendwie mit dem Schock klarkommen, irgendwie versuchen noch einen klaren Gedanken zu fassen, dann wieder weiter zu arbeiten, Kopf oben behalten, nach vorne schauen, positiv bleiben irgendwie. Ja, das war so.
Was dann zu Trump und Corona noch hinzukam sozusagen, ist natürlich kein total neues Thema, aber das ist die Rassismusdebatte.
Ja.
Wo dann ich glaube, fast täglich auch Demonstrationen in New York stattgefunden haben, ne?
Ja, nicht nur fast täglich, mehrfach täglich und überall und zeitgleich.
Erzähl ich muss auch so grinsen, das war wie. War das tatsächlich so auch so ein bisschen so ein Drucklöser irgendwie, dass man mal wieder rausgehen konnte oder war das?
Es war ein Drucklöser, aber nicht, dass man wieder rausgehen kann. Der Drucklöser war tatsächlich, also dass einfach für uns so brutal war. Ich weiß auch nicht, ob man das in Deutschland nachvollziehen kann, weil die denken hier immer noch, es sterben nur Kranke und Alte. Das ist kompletter Schwachsinn. Das sind nur die Ersten, die sterben. Hm. So, und dann sterben irgendwann die anderen. Und der Cousin von einem meiner engsten Freunde ist gestorben. Der war 40 und völlig gesund. Und dann ist halt das Gespür ein anderes für den wirtschaftlichen Zusammenhänge, weil die einen härteren Kapitalismus haben. Und die Leute hier irgendwie, ich weiß nicht, warum die Deutschen haben da so ein bisschen Naivität. Die denken immer so, ja, der Staat wird schon machen und der Staat wird schon auffangen, aber der Staat kann nicht endlos alles auffangen. Und das haben halt die New Yorker nicht. Also das war halt wirtschaftlich, menschlich und alles einfach so brutal, dass die Leute einfach festgestellt haben, so ey, wir haben die Scheiße durchgemacht, wir werden jetzt keine Ungerechtigkeit mehr akzeptieren.
Und dann ging es auf die Straße.
Und dann hat das halt geknallt dann kam dieser Auslöser, George Floyd, und so bang hat das geknallt. Und das Schöne daran ist, dass Caroline und ich sind also schrecklich politische Menschen. Und wir saßen so vor dem Fernseher und sehen, dass es in ganz USA die zu diesen Protesten und Polizeiwache angebrannt, angezündet, Autos angezündet. Und wir standen da und dachten so, ey, cool, und wir waren noch nicht mal dabei. Wir haben nichts gemacht, das passiert einfach. Und Caroline ist dann völlig aufgeblüht. Also am nächsten Tag kam sie an. Das war noch so, da war sie noch so ein bisschen unter Schock. Sie stand so und saß in unserem Wohnzimmer und hat, der Slogan war halt, no justice, no peace. Also no justice, no peace. Und sie stand so da und dann hat das so vor sich hingeflüstert, als ob sie es nicht fassen könnte. Und sie ist eben schwarz und das war eben so dieses Schock, aber so Erleichterung und positiv, so das erste Mal versteht die Welt, was sie durchmachen muss. Genau. Und die hatte auch ein Leuchten in den Augen, das war unglaublich, diese ganzen Tage. Und genau, so ein paar Tage später wurde mir dann plötzlich klar, dass ja nicht nur sich auf die Schwarzen bezieht, sondern generell auf strukturelle Gewalt und Ungerechtigkeit. Dann dachte ich so, Wahnsinn. Und das hat so, das war so ein magischer und schöner Moment. Ich stand so auf dem Dach und habe geraucht, habe so auf die Kulisse von Manhattan geschaut und dachte so, Wahnsinn, das allererste Mal in meinem Leben steht die breite Masse, also wirklich die breite Masse, die auf und verschließt nicht mehr die Augen für struktureller Gewalt. Und es tut mir leid, die breite Masse tut das, also hat das bisher gemacht. Und wahrscheinlich wird das Pendel irgendwie auch wieder zurückkippen, aber das wird halt für immer stehen bleiben. Also diese Erfahrung, dass tatsächlich die breite Masse aufgestanden ist. Und das ging so weit, dass New York, wir hatten eine Curfew. Das fasziniert mich immer noch. Das kam ja auch überhaupt nicht in den Medien. Ich musste das Wort erst lernen. Curfew bedeutet Ausgangssperre, also die haben uns eingesperrt. Ab 20 Uhr durfte keiner mehr aus dem Haus. Niemand mehr, und zwar nicht wegen Lockdown oder Infektionsgefahr, sondern weil die real Angst vor einem Aufstand hatten. Und ich bin dann tatsächlich mit meinem Journalistenvisum durch die Kontrollen gekommen. Und das war nach dem Broadway, da war dann der Broadway noch harmlos, aber ich war dann so in Manhattan und dann wirklich ganz Manhattan, da waren nur noch Polizisten, dann gab es so eine Handvoll Krawallkids, so in Fünfergruppen, die sind anders rumgelaufen und man kam sich so vor wie im Spiegelkabinett, an jeder Straßenecke hat man irgendwie wieder denselben gesehen und Manhattan war auf einmal auch so klein, weil wirklich ganz Manhattan leer war. Da war ja wirklich niemand mehr. Zwei Journalisten habe ich gesehen und glaube ich drei Anwohner. Genau, und dann haben wir irgendwann diese Krawallkids dann auch mal so eine Barrikade zusammengeschoben und dann waren plötzlich alle Kleingruppen zusammen. Und die Polizei hat sich ewig Zeit gelassen. Irgendwann kam sie mal an und ist dann so durch die Barrikade gefahren. Und ich hatte dann so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite ich Angst, näher zu gehen, weil ich brutale Angst vor der New Yorker Polizei habe. Und also vor der Polizei, also vor denen, also nicht so, das ist ein anderes Level als hier. Also ich so, Gott, also genau. Und
hast du das denn auch fotografiert? Nee, das bin ich. Oder ist das in dem Moment einfach nicht dein Thema dann?
Nee, das ist nicht mein Thema. Und da hatte ich einfach auch Angst vor der Polizei, obwohl mich das ja dann als Journalistin gezeigt hätte, aber irgendwie ist Angst ja auch nicht immer so rational. Und dann war es aber auch so, dann kam halt auch so die Hamburger Sozialisation. Also ich stand dann schon auch da und dachte so, ach niedlich. Also brennt da so eine kleine Barrikade. Also so irgendwie dann auch irgendwie so ein bisschen niedlich, wenn man hier.
Wie ist denn das mit Rassismus aus St. Pauli? Ist das vorher irgendwie ein Thema gewesen mal? wo du hättest protestieren müssen, einschreiten müssen?
Oh, ich hatte so einen schönen Moment. Und zwar, also Caroline ist ja unglaublich aufgeblüht und Ramsey, mein Freund Ramsey ist irgendwie pessimistisch gewesen und ich weiß auch nicht. Leider bin ich dann gefahren, ich hätte mich gerne noch mal länger mit ihm unterhalten, aber es war halt auch, der hat viel durchgemacht, also sein Bruder war auch im Gefängnis und ist gestorben und sowas, wahrscheinlich alles nicht passiert wäre, wenn er nicht schwarz gewesen wäre. Genau, und der meinte halt so, ja, das sei das erste Mal, dass halt Weiße für Schwarze demonstrieren. Mhm. Meine Mitbewohnerin hat das anders gesagt, sie hat gemeint, it's the first time since the 60s, also das erste Mal seit den 60ern, dass Weiße für uns, also in der ersten Reihe stehen. Und da habe ich gemeint, so, oh, einen Moment. In meinem Stadtteil, in meiner Kirche hatten wir 300 Lampedusa-Flüchtlinge, die alle schwarz waren. Und die ganze Stadt hat gegen die Stadtregierung gekämpft, bis die, dass sie nicht abgeschoben werden dürfen und so weiter. Riesenlangen Text. Und dann habe ich gemeint, und ich habe Freunde, die fahren aufs Mittelmeer und die ziehen Schwarze aus dem Wasser. Und wir sind alle weiß. Und er stand, saß so da und hat mir zugehört. Also der Text sei viel länger als der jetzt. Und dann war ich so fertig und dann schaut er mich an und meinte einfach nur so, I'm so touched. Also ich bin so gerührt. Und das hat ihm so viel bedeutet. Also das ist so viele Jahre her, aber da ist dann so ein schwarzer Mensch in New York und dem bedeutet das unglaublich viel, dass unsere Stadt für diese 300 schwarzen Flüchtlinge gekämpft hat.
Ja.
Ja. Das liebe ich übrigens, das sind die Punkte, die ich liebe in Hamburg. Dass Hamburg dann doch immer sofort geschlossen ist. Also auch wie bei G20. Also irgendwie so ein Gefühl. Also
ja.
So.
Bist du eine andere Paul in New York als in Hamburg oder umgekehrt?
Ja, das ist total faszinierend. Man hat so unterschiedliche Persönlichkeiten. Also die New Yorker Paul ist sehr viel selbstbewusster, glücklicher, unbeschwerter. Ja.
Und in Hamburg immer das Gegenteil oder gibt es hier auch positive Aspekte, die sich hier herausarbeiten?
Habe ich auch positive Seiten in Hamburg. Muss jetzt mal in mich gehen. Ich muss passen. Nächste Frage. Habe ich hier so einen Joker? Kann ich den ins Spiel werfen?
Ja, aber ich fürchte, du wirst den nächsten Joker gleich wiederziehen. Ja? Die Frage ist tatsächlich, ich meine, du hast jetzt nur den Einblick in New York, aber wie ist denn da die Stimmung und die Lage hinsichtlich Trump und einer möglichen Wiederwahl?
Also,
gibt es da so ein Gefühl, gibt es da eine Idee, wie man sich da irgendwie befreien kann?
Also wir haben ganz, ganz oft darüber diskutiert mit allen möglichen Leuten und ich weiß noch, wie Sönke Kampsander Davidache zu mir meinte, er sieht schwarz, weil Joe Biden so gesichtslos ist. Dann habe ich so mit meinen New Yorker Freunden darüber geredet und das könnte tatsächlich ein Vorteil sein, dass er so gesichtslos ist, weil das so der kleinste gemeinsame Nenner, dann kann irgendwie jeder ja sagen, dass dann keine Ecke, keine Macke. Also das bei Hillary Clinton hatten zu viele Sachen auszusetzen, also und keiner hat ihr vertraut. Und also es war ja so, dass niemand daran geglaubt hat, dass er überhaupt Präsident wird. Deswegen ist es jetzt schwierig, wieder in dieser Situation, das ist immer das, was den New Yorkern so Angst macht. Okay, wir glauben definitiv nicht dran, aber wir kennen die Situation schon, uns ging schief. Und es ist aber schon so, dass Corona, also ich hab in den USA keine Rückendeckung mehr erlebt. Also Caroline meinte auch, dass die Trump-Supporter, die sie kennt, also die trauen sich auch nicht mehr zu sagen, dass sie überhaupt mal den befürwortet haben. Mhm. Und in meiner Wahrnehmung, wie ich auch so die Medien da wahrgenommen habe, wie ich das verfolgt habe, ist der Kreis unglaublich klein geworden. Und das ist irgendwie so tiefste Provinz. Aber es gibt ja leider viel Provinz in New York. Und dann so wie ich das wahrgenommen habe, also haben sich eigentlich die große Mehrheit hat sich von ihm abgewendet. Ja. Mhm. Und dann macht er ja diese fantastischen Wahlkampfveranstaltungen, wo er so ganz viele Menschen so in einem Raum und ohne Schutz, also ohne Masken und alles. Und dann habe ich gedacht, so, ja, ich meine, weiter so. Am Ende gibt es dann also die Vernünftigen überleben, die Trump will das sterben. Es ist jetzt sehr sarkastisch, es tut mir leid, aber ja.
Mir auch. Sag mal, die Fotos von Quiet New York,
ja.
Wird es die erst in New York in der Ausstellung geben oder hier in Hamburg?
Ja, da hatte ich ja schon 3 Ausstellungen in New York.
Ja, aber tatsächlich jetzt die aktuellen von den leeren New York-Bildern.
Genau, da muss ich mal gucken, ob ich einen neuen Namen dafür finde. Bleibt spannend. Ich werde die auf jeden Fall an das Museum of the City of New York schicken, hoffentlich nächste Woche, weil die hatten schon Interesse am Chinatown-Projekt.
Hui. Sehr schön. Wo siehst du denn Hamburg in 5 Jahren? Und die nächste Frage kannst du dir dann auch schon gleich beantworten.
Hamburg in 5 Jahren? Mhm. Puh, also ich sehe für Deutschland definitiv schwärzer als für USA. Also, weil USA, das ist Wahnsinn, was sie von Gas gegeben haben mit Reformen nach den George Floyd-Protesten. Also, ich habe das mal so ausgedrückt, die neue Welt erneuert sich gerade, aber die alte bleibt irgendwie immer noch die alte. Mhm. Und die Leute, ja, wischen hier, da geht man halt viel mehr in die Tiefe.
Interessante Aussage, ja. Jetzt nochmal zum Schluss hin. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Erneuerung, Bewahrung?
Also ich habe ja tatsächlich, also ich hoffe, ich habe nicht recht, ich sehe St. Pauli gerade definitiv sterben. Und also dann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo ich in New York bleibe, ja.
St. Pauli darf nicht sterben.
Nee, aus darf vielen nicht, Gründen. Auf gar keinen
Vor allen
Fall.
Dingen, dass du uns auch hier erhalten bleibst, liebe Paul. Das war unser Gespräch.
Ja,
eine kleine Sonderausgabe von dem Hamburg-Gespräch, diesmal über Hamburg und New York. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit hier in Hamburg, eine wunderbare Zeit demnächst wieder in New York und Ahoi.
Ja, Ahoi. Dankeschön.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.